Wir sind in einer Predigtserie zum Advent. Frauen, die Geschichte schrieben. Vier Frauen aus dem Stammbaum Jesu, so wie Matthäus ihn uns schildert, von Rahab und Bathseba, haben wir schon gehört. Und heute steht Ruth in unserem Blick. Da schreibt Matthäus den Satz: Boas zeugte Obed mit der Ruth. Warum das spannend ist, das wollen wir uns heute anschauen. Warum das erwähnenswert ist und was Besonderes ist. Bei uns zu Hause, zwischen Claire und mir, gibt es so einen Running Gag, wenn wir einen Film anschauen wollen. Die Claire würde sagen, bestimmt suchst du jetzt wieder irgendeinen Depri-Film aus, der schlecht endet, meistens vom Weltuntergang und wo ich nicht gut schlafen kann. Und ich sage mal, bestimmt suchst du dir jetzt irgendeinen Film aus, wo ich nach 3 Minuten schon weiß, wie er ausgeht. Er ist super kitschig und ich muss danach einen Depri-Film mit Weltuntergang anschauen, damit ich überhaupt schlafen kann. Aber die Geschichte von Ruth wäre ein idealer Film für uns beide, Claire. Ich weiß gar nicht, wo sie sitzt. Ah, da. Denn es ist wirklich eine gute Geschichte. Sie hat Dramatisches, Trauriges, Verzweiflung, Hoffnung, Liebe und ein wunderschönes Ende. Aber noch viel mehr. Ich glaube, wir können aus diesem Buch Ruth, was in der ersten Ebene einfach nur eine schöne Geschichte ist, viele geistliche Lektionen für unser Leben lernen. Und ich verspreche euch, auch die Schönheit des Evangeliums von Jesus Christus leuchtet in dieser Geschichte für uns heraus. Und ich lade euch deswegen ein, dass wir miteinander durch diese Geschichte gehen. Und ich habe das mal in 3 Punkte gegliedert. Der erste heißt, der erste Eindruck, gewöhnliche Menschen. Der zweite Punkt wäre die zweite Dimension, Gott ist am Werk. Und der dritte ist Erlösung hoch 3. Der erste Eindruck, gewöhnliche Menschen. Wenn wir im Buch Ruth mal anfangen zu lesen, wenn ihr wollt, könnt ihr das auch aufschlagen, dann ist gleich der erste Vers, der lautet, zu der Zeit, als die Richter richteten und so weiter. Zu der Zeit, als die Richter richteten. Und ich nehme euch mit hinein in diese Zeit von Israel. Das war, nachdem Josua als Nachfolger von Mose die Erlaubnis bekam, das Land mit Gottes Hilfe einzunehmen. Das Land Israel wurde verteilt auf die 12 Stämme und in den Stämmen gab es Clans und in den Clans gab es Familien und die lebten da so. Und es gab gute Zeiten und wie das immer so ist, wenn es einem gut geht, dann vergisst man Gott. Und genauso war es bei den Israeliten. Sie bewegten sich in den guten Zeiten immer weg von Gott. Und dann schickte Gott wirklich Schwierigkeiten, meistens in Form von Krieg und Unruhen durch benachbarte Völker. Und dann kam das Volk irgendwie wieder zur Besinnung und sagte, es kann nicht sein, wir sind Gottes Volk und Gott, du musst uns retten. Und Gott in seiner Gnade beruft Menschen, die Richter, die dann außergewöhnliche Personen waren. Wir lesen von Simson, Gideon, Jephtha, Deborah und am Schluss als letzten Richter Samuel. Und ihr kennt diese biblischen Gestalten, das waren alles so Powertypen, die der Herr mit seinem Geist individuell so begabt und berufen hat, dass sie großartige Sachen machen konnten und getan haben für das Volk Israel und dazu geführt oder beigetragen haben, dass das Volk wieder frei wurde und wieder so eine gute Zeit anbrach. In guten Zeiten gehen wir weg von Gott. Das kommt mir auch ein bisschen bekannt vor. Auch in unserem Land leben wir in guten Zeiten und wir haben Gott vergessen und die Bibel erinnert uns in Sprüche 29, Vers 18 daran, ohne Weisung verwildert ein Volk, ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Und wir müssen uns in unserem Land nicht wundern, wenn vieles nicht funktioniert und schlechter wird, wenn wir Gott links liegen lassen und gar nicht mehr nach ihm fragen. Aber das sage ich mal nur so am Rand. In Israel war es so, dass hier der Vers 1 weitergeht, so ungeplant, sondern Gott stand eine Hungersnot im Land. Und wir wissen, das war dann nicht so ungeplant, sondern Gott schickt hier wirklich auch wieder eine Not, damit das Volk anfängt, nach ihm zu fragen. Eine Hungersnot. Und was machen Menschen, wenn nicht genug zu essen da ist? Gewöhnliche Menschen, die packen ihre Sachen und schauen, wo können sie überleben. Und das ist nicht nur damals so gewesen, das ist in noch viel größerem Ausmaß heute, jetzt, während wir hier sitzen, findet es statt. Zum Beispiel im Sudan. Sudan ist im Moment das Land mit vermutlich der größten Flüchtlings- und Hungerkatastrophe auf der ganzen Welt aktuell. Zwischen 12 und 14 Millionen Menschen sind aktuell, so wie hier auf dem Bild, in diesem Land und an seinen Grenzen auf der Flucht vor Krieg, Morden. Es ist ein unwahrscheinliches Blutvergießen in diesem Land. Es ist, wenn man sich da näher mit beschäftigt, rein deprimierend, was da passiert. Und sie suchen Schutz in solchen Lagern, in denen dann manchmal Hunderttausende von Menschen Schutz suchen. Und wenn ihr buchstäblich ein Menschenleben retten wollt, dann könnt ihr das scannen, dann kommt ihr auf die Seite von Humedica. Humedica arbeitet im Sudan und bringt den Menschen das, was sie am dringendsten brauchen, und zugleich bringen sie in die Liebe Gottes. Denn das sind Christen, die diese Katastrophenhilfe machen. Und wir lesen jetzt hier im Buch Ruth, dass sich eine Familie auf den Weg macht. Ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Eine gewöhnliche Entscheidung von gewöhnlichen Menschen. Hier werden uns keine Menschen geschildert, die eine Erscheinung hatten. Kein Engel wie bei Gideon, kein übermächtiges Wirken des Geistes Gottes wie bei Simson, keine Powerkräfte, sondern einfach nur eine Familie, die vor dem Hunger flieht. Elimelech, seine Frau Noomi und seine beiden Söhne Machlon und Kilion werden zu Wirtschaftsflüchtlingen, gehen in ein fremdes Land, in eine fremde Kultur. Und es ist nicht ohne Rand, oder es ist nicht einfach nur eine Randnotiz, dass sie nach Moab fliehen. Moab, hier ist Bethlehem, so sind sie vielleicht gelaufen, sagen manche. Manche sagen, sie sind so gelaufen, aber das wäre der unangenehmere Weg. Vermutlich so, im heutigen Jordanien. Moab war Feindesland. Die Moabiter waren Erzfeinde, nicht nur militärisch in der Zeit, als die 12 Stämme dieses Land eingenommen hatten, sondern auch von der Herkunft her. Die Moabiter entstanden aus der inzestiösen Verbindung zwischen Lot und seinen Töchtern. Und sie galten quasi symbolisch für die Israeliten als absoluter Feind und Abschaum. Und in dieses Land begibt sich nun der Vater mit seiner Familie und hofft auf ein besseres Leben. Und wer würde es ihm vergönnen? Und wer wird es Menschen heute vergönnen, wenn sie auf der Suche nach einem besseren Leben ihre Heimat verlassen? Das macht keiner einfach mal so. Was er, der Elimelech, versucht hat zu verhindern, tritt tragischerweise ein. Er selbst stirbt, berichtet uns das Buch Ruth. Und damit fällt erstmal der Versorger der Familie aus. Aber es gibt ja noch die beiden Söhne. Sie heiraten Frauen aus diesem Land, Moabiterinnen, und circa 10 Jahre vergehen. Und dann schlägt das Schicksal wieder zu. Die beiden Söhne sterben. Offensichtlich kinderlos. Für sich schon ein Drama. Denn jetzt stehen Naomi, in verschiedenen Bibeln heißt sie unterschiedlich, bei Luther Noomi, ohne Mann und ohne Söhne da. Und jetzt trifft sie wieder eine Entscheidung und sagt, nachdem sie gehört hat, dass die wirtschaftlichen Zustände in Israel besser geworden sind, dass sie nach Hause gehen will, zurück nach Bethlehem. Die Hungersnot ist vorüber. Und ihre beiden Schwiegertöchter, Orpa und Ruth, die Moabiterinnen, begleiten sie. Und auf diesem Weg, kurz nachdem sie losgegangen sind, trifft Naomi wieder eine Entscheidung. Sie sagt, vielleicht wäre es gut für mich, wenn ich nicht alleine zurückgehe, wenn ich da jemand hätte, der mir hilft. Aber für die beiden ist es schlecht. Für die beiden wird es schlecht sein. Und sie entscheidet, ihnen einen Rat zu geben, umzukehren, weil sie das Beste für sie will. Sie sagt in Vers 9 im Buch Ruth, ihr sollt Ruhe finden. Sie will das Beste für ihre Schwiegertöchter, nicht für sich. Und es gibt einfach sehr, sehr gute, praktische Argumente für die beiden jungen Frauen umzukehren. Und Noomi wird nicht müde, ihnen das zu erklären und sagt, ich habe keine Kinder und ich werde auch keine mehr bekommen. Und selbst wenn ich welche bekäme, würdet ihr wirklich warten wollen, bis meine Söhne so alt sind, dass ihr sie heiraten könnt? Das ist doch Quatsch. Ihr geht mit mir in die Heimat, da seid ihr Ausländer. Ihr seid Abschaum, ihr seid Feinde, die werden euch nicht anerkennen. Ihr werdet dort es zu nichts bringen können. Und wenn wir wissen, wie hoch der Stellenwert, und das müssen wir wirklich uns vor Augen halten, wie hoch der Stellenwert der Familie und des Familienverbandes war für die Menschen dort damals. Nicht so, wie wir heute denken, ja, wie würde ich alleine da durchkommen in einem fremden Land? Irgendwie, ich würde das und das machen. So haben die Leute nicht gedacht. Ihr Ein und Alles war die Familie. Ohne Familie kein Einkommen, ohne Familie kein Schutz, ohne Familie kein Ruf, ohne Familie bist du nix. Und deswegen sagt Noomi, kehrt doch um, geht zu eurer Familie zurück, heiratet Männer dort und gründet eine eigene Familie, es wird euch gut gehen. Und nach einigem Hin und Her entscheidet sich die eine der beiden, Orpa, ja, das ist wahrscheinlich die clevere Lösung, und unter Abschiedstränen kehrt sie um. Und die andere, Ruth, die reagiert anders. Sie sagt Folgendes. Ruth antwortete, bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Und ich frage mich jetzt, wie kommt diese junge Frau dazu, so ein Gelübde auszusprechen? Das ist irre. Sie entscheidet sich ganz bewusst nicht für die menschlich bessere Variante. Das, was Orpa getan hat, wäre cleverer gewesen. Definitiv. Das, was Ruth hier macht, ist ausgesprochen gewagt. Und sie äußert darin so eine Liebe zu Noomi, sogar zu einem Volk, das sie nicht kennt, und zu Gott, den sie kennengelernt haben. Klar, dass diese Entscheidung von Ruth nur deshalb möglich war, weil Noomi ihr in all diesen Jahren ein großes Glaubensvorbild gewesen sein muss. Und so hat sich eine enge Freundschaft zwischen diesen Frauen gebildet und Ruth hat Gott kennengelernt. Noomi kehrt mit Ruth heim nach Bethlehem und wenn wir jetzt die Situation mal aus der Bibel lesen, in Vers 19 bis 22, dann steht da, die beiden gingen miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen und als sie nach Bethlehem hineinkamen, erregte sich die ganze Stadt über sie und die Frauen sprachen, ist das die Noomi? Schon ein bisschen älter geworden. Sie aber sprach zu ihnen, nennt mich nicht Noomi, was die Liebliche heißen würde, sondern Mara, was die Bittere heißt. Denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Das ist die Ausgangssituation. Voll zog ich aus, aber leer hat der Herr mich wieder heimgebracht. Bis jetzt wäre es ein sehr deprimierender Film. Bitterkeit, Armut. Und in der Gesellschaft, wo ich vorhin gesagt habe, in der Familie alles zählt, ist Noomi zu alt, um Kinder zu haben, zu alt, um zu heiraten, zu alt, um selber zu arbeiten. Die Kinder, die sie hatten, sind tot. Und in dieser Situation trifft jetzt Ruth eine Entscheidung. Sie sagt, ich will nicht untätig sein, ich will zu unserem Lebensunterhalt beitragen. Und sie geht auf die Felder, es ist Erntezeit, lesen wir dort, und zu dieser Erntezeit konnten arme Menschen auf die Felder gehen Und das ist die einzige Chance für die armen Menschen gewesen, einen Lebensunterhalt zu bekommen. Denn Gott hat in seiner Weisheit, wie eine Gesellschaft funktionieren kann, ein Gebot gegeben. Das lesen wir in 3. Mose 19, Vers 9 und 10. Wenn ihr, also die Israeliten, die Getreideernte einbringt, sollt ihr eure Felder nicht ganz bis an den Rand abmähen und keine Nachlese halten. Auch in euren Weinbergen soll es keine Nachlese geben. Sammelt die Trauben am Boden nicht ein, sondern überlasst sie den Armen und Fremden. Ich bin der Herr, euer Gott. Und was Gott hier sieht, ist, dass es über kurz oder lang immer dazu kommen wird, dass in einer Gesellschaft Menschen privilegiert sind und reich sind und andere Pech haben und arm sind. Und was er hier sagt, ist, ihr sollt nicht nach einer Gewinnmaximierung streben. Ihr sollt, wenn ihr Verantwortung habt, nicht das, was ihr erntet, im übertragensten Sinn, komplett für euch behalten und nach dem letzten Cent alles ausquetschen. Und das ist ein Gebot gegen die Gier. Das ist ein lächerliches Beispiel, aber heute früh sind wir mit dem Parkplatz gegangen und haben darüber philosophiert, wie komisch es ist, dass Weihnachtsbäume inzwischen auch von Discountern angeboten werden. Vielleicht 3 Euro billiger als woanders, aber es führt dazu, dass sie vermutlich woanders nicht mehr gekauft werden, weil die Leute sagen, ach wie praktisch, nehme ich es doch bei meinem Discounter meiner Wahl, ohne den Namen zu nennen, mit. Und das ist auch so eine Gewinnmaximierung. Irgendeiner sitzt da in so einer Zentrale und überlegt sich, welchen bescheuerten Euro können wir noch verdienen und damit irgendjemandem anders, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht, die Existenz dann auch wegnehmen oder sein Einkommen auch zu beschneiden. Also Randbemerkung. In Israel sollte das nicht so sein. In Israel galt ein Gebot gegen die Gewinnmaximierung. Und die nächste Entscheidung ist auch interessant. Der Feldbesitzer, ein angesehener Mann namens Boas, bemerkt Ruth und fragt den Manager seiner Feldarbeit da und entscheidet sich, Ruth zu unterstützen. Hätte er ja nicht machen müssen, aber er entscheidet sich, sie zu unterstützen. Er schickt sie zu den Märkten, sorgt dafür, dass sie nicht nur so ein paar Körnerchen da zusammenliest, sondern dass sie richtig miternten kann. Er gibt ihr Essen und Trinken, dasselbe, was er isst und trinkt. Er schützt sie vor anderen Männern, denn ich habe am Anfang gesagt, Frau sein war in der damaligen Zeit eh nicht einfach. Ausländische Frau aus einem feindlichen Volk zu sein, war freiwillig. Und das wirft kein gutes Bild auf die Männer, auch seine Angestellten oder die Männer der damaligen Zeit. Aber er weiß es und er schützt sie davor und er schenkt ihr noch über die Maßen Anteile von dieser Ernte. Und sie geht nach Hause und Naomi sagt, ey, das ist doch nicht Nachlese, das ist ja, hey, wie bist du denn zu dem ganzen Zeug gekommen, das ist ja richtig viel. Und sie erkennt, dass der Mann, dieser Boas, jemand ist, der ihrer Familie, der Familie Elimelechs, nahe steht. Und sie sagt, das ist ein uns nahestehender Verwandter, einer unserer Löser, heißt es hier in der Bibel. Und diesen Begriff muss ich mal kurz erklären. Auch da können wir zurück in die Tora gehen, ins 3. Buch Mose, Kapitel 25. Und da werden auch 3 Dinge in der Gesellschaft von Gott eingesetzt, die unwahrscheinlich, also für uns, wäre eine Herausforderung für uns, würde ich jetzt mal so sagen, aber die unwahrscheinlich ein Bild auf Gottes Gerechtigkeit werfen. Er sagt, jedes 7. Jahr sollt ihr die Felder brach liegen lassen, sollt nicht ernten und wirtschaften, sondern ihr sollt darauf vertrauen, dass ich euch versorge und das Land soll sich quasi wieder erholen. So ein Brachjahr, das ist das Sabbatjahr. Jedes 50. Jahr ist ein Erlassjahr, das Jubeljahr. Dienstbarkeit von Menschen. Alles Land, aber auch alle Dienstbarkeit von Menschen, wenn du dich verschuldet hattest, löste sich im 50. Jahr auf und das Land wurde wieder den Familien zurückgegeben. Warum? Weil Gott hatte das Land von Josua aufteilen lassen unter die Stämme und die Familien und Gott wollte nicht, dass aus welchen Gründen auch immer, Habgier, Pech im Leben, Verschuldung, bla bla bla, das Land quasi am Schluss nur noch wenigen gehörte, wie es überall auf der Welt so ist. Ne? Will jetzt keine Zahlen nennen, aber wie viel Prozent des tatsächlichen Vermögens gehört wie viel Prozent der Menschen auf der Welt? könnt ihr euch denken, dass das ungünstig ausgeht und nicht gerecht. Und Gott hat gesagt, nein, im 50. Jahr wird es so sein, dass ihr so ein Stück Land wieder zurückgeben müsst an den, der es verloren hat, der es verkaufen musste. Und demzufolge, nur mal als Randbemerkung, könnt ihr auch denken, dass je näher das 50. Jahr kam, desto weniger hat es sich jetzt gelohnt, großartig mit Grundstücken zu spekulieren oder die zu kaufen. Die verloren dann auch ganz gerecht so ihren Wert. Und es gab noch eine dritte Möglichkeit, wenn nämlich ein Grundbesitzer, dass Naomi ihr Land war durch Verschuldung, so wie wir davon ausgehen müssen, dass Naomi ihr Land hatte verkaufen müssen oder Elimelech, als er ins Ausland ging, sein Land verkaufte, in dieser Notsituation sagen. Und die Möglichkeit, das auch wieder vorzeitig zurückzukaufen, auszulösen sozusagen. Und darauf musste man eingehen. Also man konnte nicht einfach sagen, nee, das will ich behalten, sondern dass, wenn ein naher Verwandter kam, dessen, der verschuldet war, der konnte dieses für ihn, dieses Grundstück quasi finanziell auslösen. Ein Rückkauf vor diesem Erlassjahr. Und das ist insbesondere dann natürlich wichtig gewesen, wie jetzt in Naomis Fall, wenn ein männlicher Erbe oder ein Berechtigter gar nicht mehr da war. Denn die Frauen konnten das nicht zurückkaufen. Die hatten kein Geschäftsrecht sozusagen. Und da musste jemand her, und das war der sogenannte Löser, der das für sie machen konnte. Und Naomi sagt, Halleluja, dieser Boas, der ist ja einer unserer nahen Verwandten und er ist einer unserer Löser. Und Naomi plant jetzt, lesen wir im Buch Ruth Kapitel 3, plant, sie nennt das Ruths Wohlergehen, das finde ich schön formuliert. Und Ruth soll alles auf eine Karte setzen, Boas soll der Löser sein. Und dabei geht es hier nicht nur um das Grundstück, sondern auch um eine Ehe. Das Prinzip muss ich auch kurz erklären, findet sich in 5. Mose 25. Wenn jetzt eine Familie keinen männlichen Nachkommen mehr hatte, dann wäre sie ja ausgestorben. Und auch das hat Gott gesagt, soll nicht sein. Die Familien sollen nicht aussterben. Und deswegen nimmt, so sagt das Gebot, der Bruder des Verstorbenen die Frau, die Witwe zur Ehefrau. Und der erste Sohn, der aus dieser Verbindung entsteht, ist der rechtliche Nachkomme des Verstorbenen. So war das geregelt. Und Naomi schwebt jetzt irgendwie so eine Kombination aus Land zurück und Eheanbahnung vor. Und Ruth entscheidet sich, das zu machen. Sie gehorcht Naomi. Und die letzte Entscheidung, die wir im Buch Ruth lesen, ist dann wieder der Boas, der auf die ganze Sache eingeht. Er willigt ein. Es gibt zwar noch einen näherstehenden Löser, aber der verzichtet dann darauf. Landbesitz ein und Boas löst Landbesitz ein und heiratet Ruth und sie bekommen einen Sohn. Und deswegen endet das Buch so im Grunde. Da sprachen die Frauen, also die gleichen Frauen, die vorher gesagt haben, boah, ist das Ruth, die ist ja furchtbar. Die gleichen Frauen sagten zu Naomi, gelobt sei der Herr, der dir heute den Löser nicht versagt hat. Sein Name werde gerühmt in Israel. Der wird dich erquicken und dein Alter versorgen. Denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und dann könnte das Filmplakat so aussehen. Na gut, gehen wir mal weg von Hollywood. Es ging um gewöhnliche Menschen, deren Geschichte ihr jetzt hier kurz gehört habt, die menschliche Entscheidungen treffen, die immer vor der Frage stehen, mache ich es oder mache ich es nicht? Gehe ich oder bleibe ich? Kehre ich um, gehe ich mit? Kleine und große Entscheidungen. Wir haben ja nicht den Überblick über unser Leben und was unsere Entscheidungen so bewirken. Aber Naomi, Ruth und Boas waren irgendwie nah am Herzen Gottes. Ich nenne mal stellvertretend 3 nachahmenswerte Entscheidungen aus dieser Geschichte. Hast du dir mal überlegt, wie dein Verhältnis als Schwiegertochter zu deiner Schwiegermutter ist? Oder umgekehrt, du bist Schwiegermutter, wie ist dein Verhältnis zu deiner Schwiegertochter? Es gibt in der Bibel zwar auch eine üble Geschichte von einem Schwiegervater und seinem Schwiegersohn, Jakob und Laban, für die, die die Geschichte kennen. Aber ansonsten, sprichwörtlich, ist ja irgendwie immer diese Schwiegertochter-Schwiegermutter-Geschichte, so bis in die heutige Zeit. Ihr kennt alle die Kompressionsverbände, da gibt es eine ätzende Nadel, wenn man, wenn man die Verbände festmacht und etwas zu fest reinpiekst, dann piekst das in die Haut. Und vermutlich liegt es daran, dass in der Pflege, also im, da wo Kompressionsverbände angelegt werden, überwiegend Frauen tätig sind. Und die kamen dann auf die Idee, diese böse Klammer Schwiegermutter zu nennen. Das sagt uns doch schon alles, oder? Dass es nicht immer selbstverständlich, und das ist jetzt euphemistisch ausgedrückt, ist, dass Schwiegermütter und Schwiegertöchter automatisch ein tolles Verhältnis haben. Und hier sehen wir ein richtig gesegnetes Verhältnis von einer Schwiegertochter zu ihrer Schwiegermutter, erfüllt von Liebe und Fürsorge. Und ich gebe euch das einfach mal als Vorlage, wenn ihr eine Schwiegertochter seid oder werdet oder eine Schwiegermutter seid oder werdet, dann investiert in euer Verhältnis und nehmt diese Geschichte mit als Beispiel für ein tolles Verhältnis zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter. Was Ruth von Naomi gelernt hat, war auch dieses tiefe Vertrauen zu Gott, selbst in extremem Leid. Wir haben drüber wegerzählt und gelesen, der Mann ist, also die Hungersnot, also Not, der Mann ist gestorben, die Söhne sind gestorben. Das, was damals das Wichtigste war, die Familie, eigentlich ohne Hoffnung, dass das wieder was werden würde. Und trotzdem hält Naomi fest an Gott. Sie sagt schon, Gott hat mich, nennt mich bittere, Gott hat mich in eine Extremsituation geführt, er hat es zugelassen, aber sie hält an ihm fest. Und das Dritte, schaut mal den Boas an, der hat so ein Credo über seine Position. Der ist ein angesehener Mann, der hat Geld, der hat Besitz, der hat Einfluss. Und er sagt, ich will mit meinem Einfluss und mit meinem Besitz anderen Menschen dienen. Er ist nicht jemand, der nach Gewinnmaximierung strebt, sondern er sagt, ich kann und ich will jetzt hier auch der Löser sein. Er dient mit seinem Besitz anderen. Aber all das sind ja menschliche Entscheidungen gewesen und auch in unserem Leben gibt es diese menschlichen Entscheidungen in der menschlichen Dimension der Geschichte damals, deiner und meiner Lebensgeschichte. Und Ruth hat so eine menschliche Geschichte geschrieben, aber daraus wird viel mehr und das ist die zweite Dimension, Gottes am Werk. Und ich habe einfach mal ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, dass in dieser Geschichte von Ruth Gott nicht in Person agiert. Also er tritt nicht auf, es gibt keinen Auftrag, es gibt keine Erscheinung, keine Vision, kein Engel ausgerechnet. Aber es gibt, ich nenne es jetzt mal, eine ausgerechnet Liste. Ausgerechnet Ruth wird Naomis Schwiegertochter. Ausgerechnet arbeitet Ruth auf Boas Feld. Ausgerechnet der Manager, den Boas fragt, hat Ruth den ganzen Tag beobachtet und weiß, nur Gutes zu berichten. Ausgerechnet der erste Löser, der eigentlich das Anrecht hatte, verzichtet auf sein Recht. Und ausgerechnet der Sohn von Boas und Ruth wird der Opa von König David. Und das zeigt uns, durch all deine treuen Alltagsentscheidungen, ganz gewöhnlich, menschlich, seien sie klein oder bedeutsam in deinen Augen, kann und will Gott auch heute wirken. Du denkst, du bist schwach und unbedeutend, gewöhnlich und alltäglich, und ich sage dir, Gott wirkt gerade durch schwache Menschen. Abraham war 75 und konnte keine Kinder zeugen. Und Gott sagt ihm, warte doch, bis du 100 bist, dann weiß jeder, das Kind ist ein Gottesgeschenk. David war der Jüngste und Gott halt, sondern das Herz anschaut und wurde ausgewählt, weil Gott nicht nach den menschlichen Maßstäben urteilt, sondern das Herz anschaut. Und Gideon sagt zu Gott im Hause meines Vaters, jetzt soll ich Israel retten. Meine Familie ist die kleinste und ich bin der Jüngste im Hause meines Vaters. Und Gott sagt, super, Es passt. Jeremia sagt, oh mein Herr und mein Gott, ich kann nicht reden. Ich bin zu jung. Gott sagt, super, dich brauche ich. Maria, eine Jungfrau, wird schwanger. Ihr Sohn, Mensch und wahrer Gott, erlöst die Welt durch seinen Tod am Kreuz. Sie alle waren von Gott als unvollkommene Menschen berufen. Und Gott hat dein Leben, deine täglichen kleinen und großen Herausforderungen im Blick. Er sieht dich. Und du und ich, wir können gar nicht wissen, was aus unseren Entscheidungen alles wird. So wie Ruth, Naomi und Boas das nicht wissen konnten. Und das bringt uns zum Herz der Erzählung des Buches Ruth. Ich habe es mal Erlösung hoch drei genannt. Das Wort Löser oder Erlöser, Lösen, kommt 22 Mal im Buch Ruth vor. Und das ist das eigentliche Erlösung auf drei unterschiedlichen Sungen. Und Gott schenkt hier Erlösung auf drei unterschiedlichen Ebenen. Ebene 1, Naomi wird von ihrem Leid erlöst, ihre Familie wird wiederhergestellt. Der Besitz wird freigekauft, das gibt materielle Sicherheit und es gibt das Geschenk des Nachkommens. Die zweite Ebene ist, auch das ganze Volk wird in dieser Geschichte davon profitieren, dass diese Ehe zustande gekommen ist und dieses Kind gezeugt wird. Denn in dieser Linie oder aus dieser Linie wird bald der große König David kommen, der Israel zu einer Blütezeit führt und Frieden unter den Stämmen und Frieden auch nach außen hin für dieses Land bringen wird, nach dieser konfusen Zeit der Richter. Und das Prinzip des Lösers deutet auf Jesus hin. Das Evangelium von der auf. Messias Jesus Christus leuchtet hier schon auf. Und wir sehen das ganz deutlich am Leben von Ruth. Wo Gottes Gnade regiert, da entsteht eine Freiheit von kulturellen Zwängen. Am Ende sagen die Frauen, ich hatte es vorhin schon zitiert, denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, die dir mehr wert ist als sieben Söhne. Das ist eine außergewöhnliche Aussage. Denn sieben Söhne ist so quasi ein Bild für die perfekte Familie. Sieben ist zwischen der coolen Schwiegeraktion für Vollständigkeit. Und wenn jemand die Wahl gehabt hätte zwischen einer coolen Schwiegertochter und sieben Söhnen, wäre damals immer sieben Söhne gewesen. Das garantiere ich euch. Und dieser Satz, den die Frauen dort so aussprechen gegenüber der Naomi, das zeigt auch, da wo Gott in seiner Gnade eingreift, da fallen auch solche kulturellen Zwänge wie Söhne sind mehr wert als Töchter. Hier ist die Schwiegertochter mehr wert als sieben Söhne. Es fällt auch diese Barriere zwischen dieser engen Volksgemeinschaft und diesen Ausländern. Ich zitiere euch mal was aus dem 5. Buch Mose. Für immer ausgeschlossen sind auch alle, die ammonitische oder moabitische Vorfahren haben, selbst wenn sie seit 10 Generationen in Israel leben. Bäm! Eigentlich keine Chance für Ruth in diesem Land, irgendwas oder wer zu sein oder zu werden. Bitter sogar noch für ihre Nachkommen in 10 Generationen, wenn man das so nimmt. Für Gott offensichtlich kein Problem. Er integriert Ruth auf eine wunderbare Weise, nicht nur in eine natürliche Familie, sondern in dieses ganze Volk. Die haben ja gar kein Problem mit dieser Moabiterin. Und Gott hat auch kein Problem, dass diese Moabiterin die Urgroßmutter von David ist. Und er hat auch kein Problem, dass sie im Stammbaum von Jesus steht. Und dieses Gnadenangebot, das gilt für alle. In dieser intimen Szene in der Mitte des Buches, wo Ruth sich nachts zu Füßen des Boas, dem natürlich um Mitternacht aufzuhören, symbolische Geste, seine Füße, die Decke von seinen Füßen aufdeckt. Das hilft ihm natürlich, um Mitternacht aufzuwachen, weil wenn man kalte Füße hat, ist es unangenehm. Er wacht auf und er schreckt auf und sagt, hey, was ist hier los? Wer bist du und was willst du? Und da sagt sie zu ihm, ich bin Ruth, deine Magd. Breite den Zipfel deines Gewandes über deine Magd, denn du bist der Löser. Das war natürlich ein formaler Antrag auf dieses in Schutz nehmen und damit auch der Antrag für die Heirat, den sie gesprochen hat, unter diesem Gebot des Lösers. Aber es zeigt sich auch darin, dass es für uns dieser Weg ist, in die Gnade und die Erlösung durch Jesus zu kommen, dass wir uns zu Füßen Jesu legen und ihn bitten, decke dein Mantel des Heils und der Gnade über uns. Der Preis der Erlösung von unserer Schuld ist bezahlt. Damals bezahlte Boas Geld und heiratete die Frau und Jesus bezahlt mit seinem Leben am Kreuz und wir dazugehören dürfen zu Gottes Familie. Und wenn du noch ein paar Übertragungen brauchst aus dem Buch Ruth auf Jesus, dann achte darauf. Boas musste verwandt sein, um der Löser zu sein für Naomi. Jesus wurde einer von uns, Mensch, um uns zu erlösen. Boas musste die Mittel haben, um zu bezahlen. Jesus gab sein Leben als Preis. Boas entschied sich dafür, das zu tun. Er hätte auch Nein sagen können. Jesus hat sich entschieden, diesen Weg zu gehen. Denk mal an Gethsemane, wie er gerungen hat. Aber er hat sich entschieden, sein Leben zu geben. Boas heiratete eine Nichtjüdin, die er mit seinem Wohlstand beschenkt hat. Christus errettet die Gemeinde aus allen Nationen als seine Braut, die er mit dem Heiligen Geist beschenkt. Und so können wir sehen, wie Ruth Geschichte schrieb, weil Gott durch sie Geschichte schrieb, weil sie auf Gott vertraut hat und Entscheidungen traf, im Vertrauen auf ihn wurde ihr eine Familie geschenkt. Wurde sie zur Urgroßmutter von David und steht im Stammbaum von Jesus. Im Stammbaum von Jesus können nun keiner mehr von uns stehen, aber Gott, der Allmächtige, kann durch dich und mich Geschichte schreiben. Deine Lebensgeschichte mit der Erfahrung von Vergebung, von Befreiung und von Wiederherstellung und von Heimat, von Zuhause, wie Marc ganz am Anfang gesagt hat. Das sagt uns auch der Epheserbrief. Ihr seid nicht mehr länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes. Ja, sogar zu seiner Familie. Und die Spuren deiner Worte und Taten im Leben anderer Menschen, denen du mit der tatkräftigen Liebe von Jesus begegnest, dadurch wirst du auch Geschichte schreiben. Ich möchte zum Schluss mit uns beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser Löser geworden bist, unser Erlöser, dass du uns von Schuld und Sünde freigekauft hast durch dein Kreuz, dieser Menschen damals, die in ihrem Glauben an Gott treu geblieben sind und die Befreiung erlebt haben, Herr. Und ich bete für jeden in diesem Raum, der diese Erfahrung von deiner Befreiung noch nicht gemacht hat, Herr. Ich bete, dass du die Herzen anrührst und dich in deiner Allmacht offenbarst. Amen.